Guten Morgen. Ich begrüße Sie und ich begrüße heute ausdrücklich Gäste. Einige werden das vielleicht gesehen haben. Wir haben da hinten eine Reihe Gäste. Das sind Schüler der Jahrgangsstufe 13 der Lichtenberg-Schule Darmstadt, die sich mit Habermas offenbar schon beschäftigt haben und heute sozusagen als Gäste auch in der Vorlesung sind. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hoffentlich ist das Uniklima für Sie und okay und kein Kulturschock. Wir werden hinterher noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Nicht super viel, aber so etwas. Ja. Meine Damen und Herren, ich fürchte, die letzte Sitzung zum Stichwort Institutionalismus war in theoretischer Hinsicht nicht wirklich sehr reizvoll für Sie. Aber es ging eben, was diese erste der versprochenen vier aktuellen Rechte betrifft. Wir haben etwas betrachtet, was es in der Wissenschaft oft gibt, einen grundlagentheoretisch originellen Anlauf, originell gemeinten Anlauf, sagen wir mal, der dennoch aber mittelfristig im Grunde eher so etwas ist wie ein missglückter Versuch eines Fortschritts für die Theoriebildung, sodass es bei dem Anlauf im Grunde geblieben ist. Hier bei dem Versuch, die methodologisch zweigeteilten Forschungsperspektiven auf das Recht, also die normenwissenschaftliche Perspektive und die wirklichkeitswissenschaftliche Perspektive, auf neue Weise zu verbinden mit Hilfe des Gedankens der Institution. Soziologen wie Schelsky, vor allem dann aber Rechtswissenschaftler wie Weinberger und Krawitz haben mit diesem Projekt Institutionalismus ihren Namen verbunden und haben von den 1970er bis etwa Ende der 1980er Jahre in diese Richtung geforscht. Und dann ist das sozusagen so allmählich verklungen, ohne dass diese Diskussion offiziell, sage ich mal, von irgendjemand beendet worden wäre. Es ist so etwas liegen geblieben, dieses Paradigma. Wir hatten uns die beiden Versionen, den Weinbergerschen institutionalistischen Rechtspositivismus und den Krawietzschen nachpositivistischen Institutionalismus, also diese beiden Ismen, eigens zugeschnitten auf die jeweiligen Ansätze, angesehen. Die Autoren versuchen erkennbar, die konsequent normenbezogene rechtswissenschaftliche Sicht des positiven Rechts, also eine Sichtweise à la Kelsen, à la reiner Rechtslehre, zu modifizieren, indem sie ausdrücklich die institutionelle Realität der Rechtsnormen mit in den Blick nehmen wollen, also nicht nur diese normenlogische Perspektive einnehmen, sondern eben auch sozusagen die empirische Realität mit in den Blick nehmen wollen. Erkennbar ist es ihr Ziel, auf diese Weise die dogmatische Perspektive der Jurisprudenz um ein soziologisches Element zu erweitern. Weinberger versuchte dies durch eine Art praktischer Idee von dem, was Norm ist. Normen seien nicht einfach nur normative Entitäten, nicht einfach nur ein Sollen. Vielmehr habe die Rechtsnorm an sich bereits die beiden Seiten, Sein und Sollen. Eine Norm artikuliere also etwas Normatives und sie sei zugleich auch etwas, das ein Sein hat. Und wenn sie, indem sie ein solches Sein hat, nämlich institutionalisiert ist, funktioniert die Rechtsnorm eben auch auf einer anderen als dieser rein für Juristen interessanten Ebene. Ich hatte Ihnen etliche der eher verwirrenden Detailbestimmungen des normenlogischen Ansatz Weinbergers zitiert in der vergangenen Woche. Institutionen sind für ihn einerseits eben diese logisch immer mitzudenkende Einbettung oder vernetzte Beschaffenheit von Normen. Andererseits sind sie der reale Vorkommensort, das, was man empirisch studieren kann. Wie diese Norm als Einheit mit diesen mehreren Seiten methodisch aber gefasst werden kann oder wie man Rechtsnormen im Unterschied zu anderen Normen, Spielregeln bringt er als Beispiel und so weiter, theoretisch abgrenzen kann, das bleibt im Grunde bei Weinberger offen. Sehr vermischte Bestimmungen, Sie erinnern sich. Soziologen wie Juristen können über Normen etwas Sinnvolles und Legitimes sagen. So etwa kann man bilanzieren, auf was sein Ansatz hinausläuft. Wie die beiden Seiten der Medaille, aber im Einzelnen beschrieben, auseinandergehalten werden, methodologisch auseinandergeknüpft werden können und wie sie theoretisch als eine Medaille zu verstehen ist, dennoch diese Sache mit dem Doppelantlitz der Norm, das kann der Weinbergersche Institutionalismus nicht wirklich ausarbeiten. Weinbergers Kollege Werner Krawitz spricht eben, weil er das auch so sieht, also diese Verknüpfungsprobleme der Weinbergerschen Theorie sieht, er spricht anders als Weinberger ausdrücklich von einem Ende der normativen Einheit des Rechts. Also Weinberger, Krawitz nimmt durchaus in den Blick, dass diese eine Medaille als eine möglicherweise gar nicht mehr zu haben ist, sondern dass man sozusagen nur die Seiten hat und nicht die Medaille. Krawitz geht insofern etwas anders vor, indem er jetzt nicht mehr die Norm mit ihren zwei Seiten und dergleichen analysiert, sondern gleich das ganze Normengebäude ins Auge fasst und die Rechtswissenschaft entsprechend neu bestimmt. Sie können nicht eine reine Normwissenschaft sein. Mit diesem Gedanken geht er eben über Weinberger hinaus. Und insofern nennt er seinen Institutionalismus nachpositivistisch. Die Rechtswissenschaft sei vielmehr als ganze Disziplin im Grunde eine Art auch von wirklichen Aspekten, von empirisch zu untersuchenden Aspekten geprägte offene Baustelle. Insofern müsse sie sich als uneinheitliches Ganzes in einem interdisziplinären Forschungsfeld neu verorten. Diese Verortung wiederum soll aber auf einer wissenschaftstheoretischen Metaebene möglich sein und auch mit theoretischen Mitteln begleitet werden können. Eben dies zu leisten ist der Anspruch des Krawitzschen Projekts. Er möchte nämlich diesen metatheoretischen Rahmen für die Einbettung einer in sich nicht mehr einheitlichen Rechtswissenschaft liefern. Im Grunde handelt es sich damit natürlich dann doch wieder um ein einheitswissenschaftliches Programm, aber sozusagen auf nächster Stufe. Auch Krawitz spricht von Institutionen, versteht damit darunter aber eben nicht eine Art empirischem Vorkommensort verknüpft mit logischen Bestimmungen, sondern er versteht darunter eher eine Mehrebenenstruktur. Sie erinnern sich, das Stichwort Multi-Level Approach war da auch als methodologisches Stichwort gefallen. Also dieses Feld, diese interdisziplinär zugängliche Baustelle des Rechtlichen, ist eine Mehrebenenangelegenheit und in diesem Feld sind daher verschiedene Disziplinen tätig, die das Recht zu untersuchen hätten. Die Soziologie ist in diesem Krawitzschen Mehrebenenmodell gleichsam ganz unten fürs Reale, fürs Empirische zuständig. Die Rechtswissenschaft ordnet die Normen an und die Rechtstheorie sorgt ganz oben für das allgemeine gemeinsame Dach, indem sie diese Struktur des Ganzen metatheoretisch beschreiben kann und wie gesagt damit eine Art abgeschwächter einheitswissenschaftlicher Sache oberhalb dieses interdisziplinären Felds dann doch auch wieder sein möchte. Krawitz' Vorschlag bleibt, wie der Weinbergersche, eine theoretische Lösung für das Brückenschlagsproblem schuldig. Wie dieser neue Bezugsrahmen namens Institution begreiflich machen soll, wie man den begreiflich machen soll, auf welche Weise Rechtsnormen mit der Welt, in der sie als Recht erkennbar sind und für unser Handeln Bindungskraft entfalten, wie sie so, wenn man so schön sagen könnte, wie sie auf das Handeln wirken, dies alles kann das bloße Wort Institution, auch wenn es ein Programmwort ist, nicht näher erklären. Hinter diesem Wort sollen sich ja wiederum die verschiedenen Aspekte oder die verschiedenen Ebenen sozusagen verbinden oder verbergen, ohne dass der methodologische Pfad und die Frage, also zu den Einzelaspekten und die Frage, wie das dann wieder ein Ganzes sein soll, theoretisch geklärt wäre. Der rechtstheoretische Institutionalismus und eigentlich die ganze Idee einer solchen Rechtstheorie als Metatheorie der Rechtswissenschaft, eine Metatheorie, die sich sozusagen interdisziplinär öffnen kann, ist zwar nicht spektakulär gescheitert, aber sie bringt eben in diesem Sinne auf der theoretischen Ebene keine wirklich nachhaltigen Ergebnisse zustande, sondern bleibt in dieser Programmschleife, sagen wir mal, des Wiederholens dieser Ansprüche. Ich hatte das jetzt beim letzten Mal schon relativ deutlich mit so einem kritischen Unterton referiert, das eben jetzt auch noch mal so etwas ironisch angeschrägt. Ich betone noch mal, dass ich mit dieser Einschätzung nicht ganz alleine dastehe, sondern dass es im Grunde inzwischen eine Art Konsens in dieser Richtung gibt. Und ich zitiere einfach zum Abschluss noch mal dieses Rückblicks eine ein bisschen suffisante, aber treffende Einschätzung des Rechtssoziologen Niklas Luhmann zur juristischen Rechtstheorie im Allgemeinen, aber ins Speziellen auch zu Krawitz. Die stammt aus dem Jahr 1993 und sie lautet folgendermaßen. Also sie stammt aus dem Buch Das Recht der Gesellschaft. Erst seit etwa 3 Jahrzehnten, schreibt Luhmann, gibt es Bemühungen, die sich weder auf dogmatische Theorien noch auf Rechtsphilosophie beschränkt wissen wollen. Sie melden ihre Ansprüche unter der Bezeichnung Rechtstheorie im Singular an. Dann kommt eine Fußnote. Siehe vor allem die Zeitschrift Rechtstheorie sowie zahlreiche das Terrain sondierende Veröffentlichungen ihres geschäftsführenden Redakteurs Werner Krawitz. Weiter im Text. Man versucht unter diesem Titel Rechtstheorie logische und hermeneutische, institutionelle, spätpositivistische und systemtheoretische, rhetorische und argumentationstheoretische Bestrebungen oder jedenfalls Beiträge mit solchen Hintergründen zusammenzuführen. Ein klares Profil ist einstweilen nicht zu erkennen. Zitat Ende. Ein Theorieprogramm, das scheitert, das ist ein Phänomen, das es in der Wissenschaft, wie gesagt, häufig gibt. Und sieht man von den inhaltlichen Enttäuschungen ab, die damit verbunden sind, ist ein solches Phänomen natürlich interessant. Gerade wenn man historisch etwas weiträumiger auf die Problemlage schaut, vor deren Hintergrund dieses Scheitern zu beobachten ist. Das Scheitern bestätigt nämlich, dass es hier eine ernsthafte Problemlage gibt. Im Falle der Frage nach einer wirklichkeitsgerechten und durchdringenden, sagen wir philosophisch gehaltvollen Theorie der positiven Rechtsnorm klafft hier in der Tat offenbar, was die möglichen Theoriedesigns angeht, mit denen man dieses Problem der Rechtsnorm anfassen könnte, etwas dramatisch auseinander im 20. Jahrhundert. Und es ist nicht so einfach, da eine Brücke oder eine Klammer oder ein Dach oder was auch immer wieder herbeizuorganisieren. Wir haben hier einen Gegenstand, der einerseits ohne Zweifel vorhanden ist, eine offene Problemstellung darstellt. Wir haben dieses Recht, etwas, das unsere Welt durchdringt und in vielem zusammenhält. Aber es ist offenbar mit dem wissenschaftlichen Werkzeug, das wir haben, nicht mehr denkbar. Es ist auf eine beeindruckende Weise unbegreiflich geworden, rutscht offenbar zwischen den Zuständigkeitsbereichen der aktuell vorhandenen wissenschaftlichen Disziplinen hindurch. Und dann kommt es zu diesem gut gemeinten Anlauf. Zwei Disziplinen, die damit zu tun haben, die ins Gespräch kommen wollen, können im Grunde nicht viel mehr als ihre jeweiligen eigenen Sprachen mitbringen. Und der Gegenstand ist aber von diesen zwei Seiten her im Grunde nicht als einer mehr erreichbar. Also, es zeigt hier deutlich an, es gibt eine dramatische Problemlage, dass diese beiden Disziplinen mit diesem redlichen Unternehmen Rechtstheorie gescheitert sind. Zweitens zeigt das Scheitern dieses interdisziplinären Unternehmens, dass das Problem offenkundig auch sehr tief sitzt. Es sitzt den beteiligten Fächern mit allem, was diese als Disziplinen aufbieten können, seinerseits nochmal im Nacken. Das heißt, wir haben es hier unter Umständen mit einer Problemdimension zu tun, die mit dem So-Sein der beteiligten Disziplinen bereits zu tun hat und möglicherweise älter ist als das Entstehen der beteiligten Disziplinen, die hier versuchen, das Problem zu lösen. Es sitzt ihnen sozusagen im Nacken, weil das Problem möglicherweise sogar verknüpft ist mit der Entstehung der Logiken, mit der die Disziplinen jetzt arbeiten. Auch die Philosophie kann natürlich, auch wenn sie sowas beschreiben kann, in der Form, wie ich es eben tue, keine einfachen Antworten aus dem Ärmel schütteln, die das Problem, an dem die institutionalistische Rechtstheorie herumlaboriert, so einfach erledigen könnten. Was man aus der Sicht der Philosophie allerdings vermuten kann, ist, die Frage nach der positivierten Rechtsnorm und das Problem dieser eigentümlichen des Verlusts an Phänomenalität und des Verlusts an Denkbarkeit hinsichtlich der positivierten Rechtsnorm hat unmittelbar mit dem So-Sein der Moderne zu tun. Und diese moderne Zwieschlechtigkeit des Rechts, sage ich mal, also diese Spaltung in eine rechtssoziologische Erklärungsseite und in das juristische Objekt, die reine Norm, diese Zwieschlechtigkeit enthält das Problem, an dem die beiden Disziplinen herumarbeiten, sozusagen der Herkunft dieser Zweiteilung nach bereits in sich. Die Logik der zwei modernen Disziplinen, die mit der Positivierung des Rechts überhaupt ja entstanden sind, kann insofern nicht die Ausgangslogik für die Problemlösung sein, weil das Problem in wissensgeschichtlicher Hinsicht ihre Kapazitäten übersteigt. So, lassen wir diese Vermutung, das war der Rückblick auf die letzte Woche, so im Raum stehen und wenden wir uns heute der zweiten der versprochenen vier aktuellen und originellen rechtstheoretischen Konzeptionen zu. Es ist die 1992 in dem Buch Faktizität und Geltung, insbesondere vorgelegte Rechtstheorie des Philosophen Jürgen Habermas. Den Namen muss ich nicht anschreiben wahrscheinlich. Ne? Faktizität und Geltung, 1992, also wer noch mal in das Buch hineinschauen will. Der Untertitel dieses Buches ist durchaus bezeichnend, auf den werden wir auch noch mal zurückkommen. Er heißt Diskurstheorie des modernen Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Habermas' Theorie steht ihren Ursprüngen nach, wenn wir jetzt nochmal diese arbeitsteilige Situation einerseits Wirklichkeitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Soziologie, andererseits Rechtswissenschaften als Normenwissenschaften als Folie nehmen. Habermas' Theorie steht an ihren Ursprüngen nach der soziologischen Seite näher als der juristischen. Denn jedenfalls zu Anfang in den 1960er und beginnenden 1970er Jahren waren Habermas sozialphilosophische Arbeiten in der Tradition der kritischen Gesellschaftstheorie Max Horkheimers und Theodor W. Adornos verwurzelt. In den Folgejahren kommt zu dieser, sagen wir mal, gesellschaftstheoretischen, aber auch sozialwissenschaftlichen Grundierung ein dieser sozialwissenschaftlichen Traditionen eher fremder Akzent, den Habermas neu auf Sprachphilosophie legt, dazu. Habermas beschäftigt sich nämlich etwa ab Mitte der 1970er Jahre intensiv mit der angelsächsischen Sprachphilosophie und insbesondere die Theorie der Sprechakte nach John Austin und weiteren ist für ihn ein bedeutsamer Gesprächspartner und eine Anregungsquelle, mit der er sich zunächst mal in mehreren Aufsätzen auseinandersetzt. Habermas schreibt dann eine Theorie des kommunikativen Handelns, dickes zweibändiges Werk, 1981 erschienen, und begründet mit Karl Otto Apel gemeinsam die sogenannte Diskursethik, eine Theorie der Vernunftorientierung unserer alltäglichen Sprache und Sprechpraxis. Auch sonst, also über diese, sagen wir mal, sprachphilosophische Wende hinaus, hat sich Habermas' Ansatz im Laufe der Zeit durch eine Vielzahl von Einflüssen erweitert. der Thematik recht, hat er sich vor diesem reichen Hintergrund dann eigentlich erst recht spät zugewandt, nämlich Ende der 80er Jahre, zu einem Zeitpunkt, als seine Theorie des kommunikativen Handelns in aller Munde war, auch seine Diskursethik, und als bereits einige Juristen, übrigens teilweise Autoren aus dem Spektrum der juristischen Rechtstheorie, schon von sich aus begonnen hatten, Elemente von Habermas' Diskurstheorie auf Rechtsprobleme und Rechtsfragen und auf Fragen der juristischen Argumentation zu übertragen. Also in gewisser Weise ist die Diskurstheorie im Recht schon angekommen, während Habermas selbst über eine angemessene philosophische Fassung dieses Zusammenhangs nachdachte. Das kurz zur Vorgeschichte und zur Positionierung des Themas im Habermaschen Oeuvre. Auch wenn es im Rahmen dieser Vorlesung auf das Thema Recht ankommt und wir uns also nicht mit dem ganzen sehr weit angelegten Habermas befassen müssen und auch nicht sollten, ist es hilfreich, sich einige Grundgedanken und Grundbegriffe des großen Bogens von Habermas Theorieentwicklung vor Augen zu führen, weil er diese Grundbegriffe verwendet, um dann das Thema Recht in Angriff zu nehmen und zu bearbeiten. Ich werde daher zunächst einiges sagen zum Punkt Lebenswelt und Systeme und zu diesem Stichwort Diskurstheorie, das Habermas ja auch schon in dem zitierten Urteil seines Rechtsbuchs selbst noch einmal verwendet, wenn es heißt Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Also nehmen wir einen kleinen Anlauf, zumindest durch Habermasche Konzeptbegriffe hindurch, bevor wir das mit dem Recht so direkt ins Auge fassen. Zum ersten Punkt Lebenswelt und entkoppelte Systeme. Mit diesem Begriffspärchen fangen wir sozusagen mit dem mittleren Habermas an, also den ganz frühen blende ich weitgehend ab, das sage ich jetzt so für Kenner, falls da jemand sein Herz liegen hat. Das bildet sich so nicht direkt in der Rechtstheorie dann nochmal ab. Wir fangen mit diesem Stichwort etwa im Umfeld der Theorie des kommunikativen Handelns von 1981 an oder setzen dort ein, denn hier bringt Habermas auf entschlossene Weise im Zeichen der Sprachphilosophie zwei Gesichtspunkte zusammen, die er in seinen noch älteren historisch-materialistischen Analysen noch relativ unverbunden nebeneinander stehen hat, den Gesichtspunkt der Lebenswelt einerseits und den Gedanken sich selbst steuernder gesellschaftlicher Teilsysteme, die es in modernen Gesellschaften nämlich gibt, andererseits. Mit diesen beiden Theorien hat er vorher schon operiert. Er bringt sie in der Theorie des kommunikativen Handelns aber in ein neues, integrales Gesamtbild ein. Wie zwei widerstreitende Pole stehen sich aus Habermas Sicht diese beiden Sphären oder Wirklichkeitsaspekte oder Formen der sozialen Integration, Lebenswelt einerseits, Systeme andererseits, gegenüber. Mit dieser Großdiagnose schließt Habermas durchaus an oder passt sich durchaus ein in einen Grundlagenstreit, der in den Sozialwissenschaften der 1970er Jahre geführt wurde, und zwar genau unter diesem Vorzeichen. Es gab innerhalb der Sozialwissenschaften, innerhalb der Soziologie, einerseits Vertreter dieses ersten Paradigmas, Lebenswelt als Stichwort, das die These beinhaltet, Gesellschaft, auch moderne Gesellschaft, integriert sich primär in Form der Alltagswelt oder der Lebenswelt. Und zum Verstehen von Gesellschaft muss man bei der Alltagswelt, bei der Lebenswelt ansetzen. Dieses erste Paradigma bildet oder wird vertreten, grob gesagt, vom Lager der phänomenologisch ausgerichteten Soziologie. Das Stichwort Lebenswelt ist auch ein Stichwort eines Phänomenologen von Edmund Husserl, also des Begründers der Phänomenologie. Das wird übernommen, nicht sehr theoriehaltig übernommen, aber so als Stichwort und lässt sich auch übersetzen mit Alltagswelt. Also dieser Typ Soziologie geht aus von einer alltagsweltlich orientierten Gesellschaftstheorie und setzt auch mit den Forschungen dort ein. Und auch eine Theorie der Moderne wird auf der Basis einer Theorie der modernen Alltagswelten organisiert, von diesen Autoren. Einige Namen: Alfred Schütz, Peter Berger, Thomas Luckmann. Die Vertreter eines zweiten Paradigmas: Gesellschaft integriert sich gerade nicht einfach im Alltag, sondern im vom Alltag ausdrücklich abgehobenen Institutionen oder Systemen. Diese Vertreter stellt die sogenannte soziologische Systemtheorie. Das sind zunächst einmal vor allem amerikanische Soziologen, allen voran ein starker Theoretiker, Talcott Parsons. Aber es gibt auch deutschsprachige Vertreter dieser Systemtheorie und die verzweigt sich dann und wird hier in Deutschland auch weiterentwickelt. Und ein prominenter Name, hier schon verschiedentlich gefallen, ist der Name Niklas Luhmann. Die systemtheoretischen Ansätze der 70er Jahre verlagern also ihren Blick methodologisch, wie auch was die Theorie der Gesellschaft als Ganzes angeht, auf die Systeme als dasjenige, was sozusagen das Gemeine, Gemeinsame, das Gemeinwesen zusammenhält und dessen Funktionieren taktet. Und der Alltag oder die Lebenswelt oder wie auch immer erscheint aus dieser Perspektive eher so als ein Beiprodukt oder ein Hintergrund, der sozusagen selbst keine eigenen Modernisierungsdynamiken entfalten kann. Diese Soziologen setzen also ausdrücklich an beim Studium von systemisch organisierten Teilbereichen der Gesellschaft. Damit haben wir also diesen Gegensatz, bei dem Habermas selbst auch einsetzt: Lebenswelt als Fokus der Gesellschaft oder aber Systembildung als Fokus der Gesellschaft und der Gesellschaftstheorie. Nach Habermas ist keine der beiden Perspektiven vollständig verzichtbar. Denn moderne Gesellschaften verfügen tatsächlich über besondere Systeme, etwa das Wirtschaftssystem oder das System der Verwaltung. Aber moderne Gesellschaften leben auch ganz wesentlich vom Alltagsleben, in dem der soziale Austausch eben nicht in solche systemischen Spielregeln gepresst wird, sondern freier, spielerischer, heterogener, dynamischer funktioniert. Wenn wir ein soziales System als Lebenswelt auffassen, schreibt Habermas, dann wird der Steuerungsaspekt ausgeblendet. Verstehen wir eine Gesellschaft als System, so bleibt der Geltungsaspekt, also der Umstand, dass die soziale Wirklichkeit in der Faktizität anerkannter, oft kontrafaktischer Geltungsansprüche besteht, unberücksichtigt. Das mit den Geltungsansprüchen gucken wir uns gleich noch genauer an. Sie sehen aber, es ist im Grunde so ein bipolares Modell, von dem Habermas ausgeht. Wir haben diese beiden Aspekte in modernen Gesellschaften. Es ist eine Frage der Perspektivierung, was man als primär betrachtet und ins Auge fassen will. Die Theorie des kommunikativen Handelns schlägt nun vor, die Art und Weise, in der die jeweiligen Handlungslogiken jener beiden Seiten des gesellschaftlichen Ganzen funktionieren, zu untersuchen. Genauer, Habermas ergänzt diese Diagnose: Es gibt Systeme und es gibt Lebenswelt, Alltagswelt, durch eine Theorie der Handlungsorientierung, der unterschiedlichen Handlungsorientierung, die jeweils typisch sind für diese beiden Sphären. In ihren Grundzügen ist auch diese Theorie der Handlungsorientierungen dichotomisch angelegt, also auf diese zwei Pole hin ausgerichtet: Lebenswelt, System. Nach Habermas lassen sich nämlich im Wesentlichen zwei Weisen des individuellen Handelns und von diesen abgeleitet auch zwei prototypische Formen des kollektiven Handelns, der sozialen Handlungskoordination, unterscheiden. Einerseits das sogenannte strategische Handeln und andererseits das sogenannte kommunikative Handeln. In diesem Buch, Theorie des kommunikativen Handelns, schlägt er noch zwei weitere Formen des Handelns vor. Also insgesamt ist es eine Typologie aus 4 Formen. Ich vernachlässige diese beiden jetzt aber, weil diese beiden Extrempole, instrumentelles, also strategisch-instrumentelles und einerseits strategisch-instrumentelles und andererseits kommunikatives Handeln, bilden sozusagen den prototypischen Gegensatz. Die anderen beiden können wir vor dem Hintergrund mal zurückstellen. Wer das nachlesen mag, kann es tun. Ich weise nur der Vollständigkeit darauf hin. Es gibt also auch noch normenreguliertes und dramaturgisches Handeln, die wir uns sozusagen dazwischen irgendwie oder in einem Viereck nochmal extra denken können. Das strategische Handeln ist dasjenige Handeln, derjenige Typ von Handlungsorientierung, der in den Systemen gefordert ist. Das strategische Handeln ist im Weberschen Sinne zweckrational. Es orientiert eine rationale Wahlentscheidung am materiellen Erfolg oder allgemeiner am Ergebnis. Die zweite Form, das kommunikative Handeln, ist nach Habermas auf Verständigung ausgerichtet. Es orientiert sich mithin am Kommunizieren selbst und sucht in diesem Kommunizieren nach gemeinschaftlichem Einverständnis oder aber, und im Grenzfall, im Falle von Orientierungskrisen nämlich, wird genau dieser Grenzfall wichtig, es sucht im Grenzfall nach einem ausdrücklich erst herzustellenden Konsens, also nach einem Einverständnis, was nicht einfach so schon da ist, sondern möglicherweise in der Kommunikation erst hergestellt werden muss. Nur das kommunikative Handeln setzt Sprache als ein Medium unverkürzter Verständigung voraus, hält Habermas fest, und nur das kommunikative Handeln realisiert die vollen praktischen Vernunftmöglichkeiten, die im Zuhören und Sprechen stecken, weil nämlich Sprecher und Hörer aus einem gemeinsam vorinterpretierten Horizont heraus unter gleichzeitigem Bezug auf etwas in der Welt beim kommunikativen Handeln, also wenn sie sich kommunikativ orientieren im Handeln, tatsächlich frei so etwas wie gemeinsame Situationsdefinitionen aushandeln können. Sie stecken also nicht in bereits vorgeformten Situationstypen drin, sondern können erst einmal klären, wie sie das verstehen, in dem sie sich jetzt befinden und verständigen wollen. Sie merken, was da wohin gehört. Das strategische Handeln als systemtypische Form und das kommunikative Handeln als lebenswelttypische Form. Und das strategische Handeln ist gemessen an der Breite dessen, was im kommunikativen Handeln möglich ist, eine reduzierte, eine eng geführte, schematisierte, schablonisierte oder wie auch immer Form. Der prototypische Gegensatz zwischen dem zweckbezogenen, strategischen und dem offenen, auf Möglichkeiten, auf die gemeinsame Situation bezogenen kommunikativen Handeln, dieser prototypische Gegensatz steht nach Habermas letztlich für einen Widerstreit von zwei unvereinbaren Rationalitätstypen. Das Ganze ist also nicht nur etwas, was man im Handeln beobachten kann, sondern man kann tatsächlich zwei unterschiedliche Formen von Rationalität, von Vernunft in diesen beiden Handlungsorientierungen erkennen und wiederfinden. Die beiden Arten des Handelns, die beiden Rationalitätsformen harmonieren nicht. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Sie laufen auf zwei unvereinbare Integrationsmuster für gesellschaftliche Handlungsfelder hinaus. Wo es auf Verständigung ankommt, steht die kommunikative Rationalität einer wechselseitigen Abstimmung von Handlungsorientierungen im Vordergrund. Wo hingegen Zweckrationalität dominiert, werden über bloße Handlungsfolgen Orientierung koordinierte Systeme entstehen, die sich sozusagen diesseits des Ergebnisses für nichts interessieren. Diese über Zweckrationalität organisierten Formen des Handelns, eben solche systemischen Formen in Institutionen zum Beispiel, verselbstständigen sich und nehmen Überhand. Das ist ein weiterer Schritt der Habermas'schen Überlegungen. Wir können im Zuge der Moderne, der Modernisierung der Gesellschaft zunehmend beobachten, dass sich solche zweckrational organisierten Handlungszusammenhänge abkoppeln und verselbstständigen und aus dem lebensweltlichen, aus dem breiteren kommunikativ organisierten Feld herauslösen. Die Lebenswelt wiederum wird durch diese Zweckorientierung, die in den Systemen herrschen, rationalisiert. Und zwar in dieser, auf diese reduzierte Logik zurückgeschnitten, heißt das, also in die instrumentelle Rationalität solcher zweckrational funktionierenden Systeme quasi hineingeschoben, hineingepresst, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Konkret arbeitet Habermas das zu einer regelrechten moderne Kritik aus. Die beiden allein dem Gesetz der Zweckrationalität folgenden funktionalen Systeme, die er in der modernen Gesellschaft ausmacht, heißen erstens Wirtschaft und zweitens staatliche Verwaltung. Administration heißt es dann später. Und diese beiden Systeme strahlen auf die Felder des offenen Kommunizierens in der Lebenswelt aus. Und zwar in dieser unguten Weise, indem sie diese offenere kommunikative Rationalität tendenziell rückbauen und einbetten in solche zweckrationalen Zusammenhänge, die das dann enger fassen und bandagieren und in gewisser Weise Zwang ausüben. Mit dem Übergang zu modernen Gesellschaften und dem Wachstum dieser Funktionssysteme, des Wirtschaftssystems und des Systems der politischen Verwaltung, so heißt das in Habermas Worten, schlagen die verselbstständigten Imperative der Lebenswelt auf diese selbst destruktiv zurück. Das heißt, spezifische Imperative dieser Ergebnisorientierung, die es in der Lebenswelt natürlich auch gibt, aber die sich verselbstständigen, zum alleinigen Gesetz der Systeme werden, schlagen letztlich auf die Lebenswelt in zerstörerischer Weise um und zurück. Das ergibt eine Krisendiagnose. Das instrumentelle Handeln breitet sich als Ökonomisierung und Bürokratisierung auf zerstörerische Weise immer weiter aus. Der Effekt ist auch einer, der die moralischen Anker des Zusammenlebens berührt. Die lebensweltliche Kommunikation ist nämlich auch der Ort, in dem wir uns über Moral verständigen. Und diese Kommunikation wird ja gerade rationalisiert, reduziert und durch eine systemkonforme Dingform ersetzt. Habermas spricht für die Wirtschaft und die bürokratische Staatsverwaltung mehrfach, das ist das Stichwort, von einer Entkopplung von System und Lebenswelt, und das meint er natürlich kritisch. Ein Zitat: Die Umstellung der Handlungskoordinierung von Sprache auf Steuerungsmedien bedeutet eine Abkopplung der Interaktion von lebensweltlichen Kontexten. Medien wie Geld und Macht setzen an empirisch motivierten Bindungen an. Sie kodieren einen zweckrationalen Umgang mit kalkulierbaren Wertmengen und ermöglichen eine generalisierte strategische Einflussnahme auf die Entscheidung anderer Interaktionsteilnehmer unter Umgehung sprachlicher Konsensbildungsprozesse. Das ist also die Kritik. Die kommunikative Dimension, die sprachliche Konsensbildung, die freie Verständigung wird quasi umgangen, außer Kraft gesetzt, ausgehebelt. Eine vereinseitigte Rationalität, die losgelassene funktionalistische Vernunft der Systemerhaltung, setzt sich über den in der kommunikativen Vergesellschaftung angelegten Vernunftanspruch hinweg. Was stünde nun gegen eine solche bloß zweckrationale Orientierung? Damit komme ich zum Punkt Diskurs. Die Verteidigung der Lebenswelt und des uneingeschränkten Kommunizierens als Quelle einer ungeschmälerten Form von Vernunft. Mit der Idee des Diskurses bringen Habermas und Apel genau an diesem Punkt, wie können wir die Lebenswelt erstens beschreiben, aber auch in Stellung bringen, verteidigen, einen neuen Gedanken ein. Wie sähe eine solche ungeschmälerte Vernunft aus? Und wie vor allem könnte ein philosophisches Modell entworfen werden, das jenen Zusammenhang von einerseits Kommunikationsorientierung im Handeln und andererseits Vernunftentstehung, Entstehung einer ungeschmälerten Vernunft, klären könnte. Vernunftentstehung einschließlich Entstehung der normativen Momente, also einschließlich der praktischen Vernunft, auf die wir im Zusammenleben ja angewiesen sind und die in dieser zweckrationalen Logik oder Rationalität gar nicht mehr vorkommen. Habermas und Apel finden die dem kommunikativen Handeln und nur dem kommunikativen Handeln innewohnende Vernunftquelle, bildlich gesprochen, tatsächlich im Inneren der Sprache selbst. Und zwar dort, wo die Sprache als Sprechhandlung funktioniert, wo sie sozusagen gemacht wird, wo sie als Sprache immer auch Handlung ist, beziehungsweise vom Handeln, also von der Dimension unmittelbarer sozialer Praxis noch gar nicht abgelöst betrachtet werden kann. Habermas und Apel bedienen sich hier, um dieses genauer anzusehen, der Theoriewerkzeuge des 1962 von dem Engländer John Austin, der 1962 von dem Engländer John Austin begründeten Sprechakttheorie. Sprache ist aus dieser Perspektive eben nicht nur das, womit Sprachwissenschaftler zu tun haben, ein System von Vokabeln, Regeln, Bedeutungen etc., sondern Sprache kann auch so in den Blick genommen werden, dass man sie als etwas, was Menschen machen, betrachtet. Das heißt, als etwas, das einen Aktcharakter hat, nur als Handeln Wirklichkeit gewinnt, auf Handeln dabei eben immer auch seinerseits schon eingeht, als Handeln etwas fordert, die Geste eines handelnden Individuums darstellt und so weiter. Das heißt, aus dieser Perspektive wird Sprache nicht nur als Ganzes aus bestimmten sprachwissenschaftlichen Komponenten betrachtet, sondern als etwas, das unmittelbar die intersubjektive Dimension in Anspruch nimmt. Immer dort, wo sie tatsächlich stattfindet, die Sprache, also wo sie im Handeln tatsächlich zum Einsatz kommt, als Handeln zum Einsatz kommt. Sprache ist aus dieser Perspektive eingebettet in ein Spiel der Kontaktaufnahme und des wechselseitigen Akzeptierens. Gelingt Kommunikation, so muss man aus sprechakttheoretischer Perspektive, aus der Perspektive, die Habermas und Apel dann weiterentwickeln, so muss man im Grunde sagen, in diesem Handeln, in diesem Gelingen von Kommunikation steckt immer schon eine große Menge an Einverständnis. Einverständnis über Verschiedenes. Über, letztlich zusammengefasst könnte man sagen, über eine gemeinsame Wirklichkeit, eine Lebenswelt oder auch eine Lebensform, die beiden oder allen Beteiligten vertraut ist und die sozusagen bestätigt wird durch dieses einvernehmliche Nutzen sozusagen dieser sprachlichen Spielregeln, Möglichkeiten, die aktualisiert werden. Diese im Sprachhandeln quasi mitlaufende Einverständnisorientierung ist nach Habermas die Ebene, in der wir die Wurzeln der kommunikativen Rationalität zu suchen haben. Wenn ich, indem ich mich sprachlich an andere wende, zum Beispiel dazu aufschwinge, Wahrheiten zu behaupten, aber auch wenn ich moralische Regeln oder auch rechtliche Forderungen aufstelle, thematisiere oder bestätige, erhebe ich, indem ich auf diese Weise ja immer auch kommunikativ handle, zugleich Ansprüche, die gleichsam unterhalb meiner ausdrücklichen Äußerung liegen, die sozusagen stillschweigend miterhoben werden. Und diese Ansprüche sind soziale Ansprüche, die betreffen das soziale Miteinander, von dem ich erwarte, dass es in dem Akzeptiertwerden meiner Sprechhandlung auch mit bestätigt wird. Ich erhebe Geltungsansprüche, so nennt Habermas das. Und gemeint sind die unterschwelligen Anerkennungsforderungen, die mit dem Kommunizieren überhaupt immer verbunden sind, verbunden sein müssen. Wer spricht, fordert neben dem Konsens darüber, dass wir uns in derselben Welt befinden, dass wir wissen, wovon wir reden, dass wir Teil dieser Welt sind. Wer spricht, fordert zum Beispiel implizit, dass man ihm zuhört, dass seine Argumente gleich viel zählen wie die Argumente aller anderen, dass man seine Äußerung eine Antwort für wert erachtet und dass man sich Mühe gibt, sie zu interpretieren, wenn man sie an bestimmten Stellen nicht auf Anhieb verständlich findet, dass man sie also im Ganzen als etwas, das als sinnvoll gelten soll, betrachtet. Dieser Geltungsanspruch, den erhebe ich, indem ich sprechend handle. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier rede, dann erhebe ich in gewisser Weise, oder ich hege die Erwartung, dass Sie mir so viel Kredit geben, dass Sie den Sätzen zuhören und auch annehmen. Die will damit was sagen und im Zweifel selber auch mit Suchen helfen sozusagen. Wo steckt der Sinn? Also dass Sie mir den Kredit nicht entziehen, dass ich tatsächlich hier in einer Kommunikationssituation als Anerkannter unter Gleichen reden kann. Und umgekehrt gilt dasselbe. Wenn jetzt jemand eine Frage stellt, werde ich unterbrechen, hinhören. Und auch da sind sozusagen diese Anerkennungspraxen immer mit im Spiel, während wir ausdrücklich reden. Wer spricht, so könnte man das zusammenfassen, betätigt immer, während er spricht, auch ein ganzes anerkennungsmoralisches System, das nicht mit ausgesprochen wird, während man spricht, sondern was schweigend betätigt wird. Die unterschwelligen Spielregeln im Sprechen, die Anerkennungs- und Gleichheitsspielregeln des Kommunizierens selbst, sind nach Habermas nun so etwas wie der Sitz der Vernunft. Auch praktische Vernunft, also die Grundlagen einer auf Respekt und Anerkennung des anderen beruhenden Moral, haben Habermas zufolge im Inneren unserer Sprechpraxis, der Form unserer Verständigung, ihren Anker. Sofern diese Sprechpraxis eben nicht auf Überrumpelung und Instrumentalisierung, sondern der Idee nach zumindest auf echte Wechselseitigkeit angelegt ist. Also, im Inneren unserer Sprechpraxis steckt diese kommunikative Orientierung und nur in besonders reduzierten, eng geführten Ausnahmekommunikationen werden Überrumpelung und Instrumentalisierung und sicherlich auch immer nur zum Teil überhaupt als Spielregeln sinnvoll möglich und realisierbar sein. Wenn man sich nur überrumpeln wollte, dann würde die Verständigungsorientierung einfach wegfallen. Man würde sozusagen den anderen glatt bügeln und würde gar nicht wirklich miteinander kommunizieren. Wenn nun Gesprächsteilnehmer diese stets, übrigens auch bei Meinungsverschiedenheiten, stets auf ein Grundeinvernehmen aufgebaute Kommunikationssituationen, in der sich die Teilnehmer befinden, ausdrücklich machen und diese reflektieren möchte, wenn sich also Gesprächspartner nicht nur über das Gesagte, sondern auch über ihre impliziten in die Sprecheinstellung eingebauten Unterstellungen rational verständigen wollen, dann nennt Habermas ein solches Gespräch einen rationalen Diskurs. Der Diskurs ist die freie Praxis eines sich miteinander Verständigens, das sich darauf stützt, dass einer Kommunikationssituation ihrer Form nach bereits etwas im guten Sinne Normatives innewohnt. Nämlich eine Möglichkeit der Orientierung an Regeln, an der Erhebung von Geltungsansprüchen, indem ich etwas sage, und an der Anerkennung solcher Ansprüche auf Redegeltung, indem ich den anderen etwas sagen lasse und meinerseits auch versuche, so zu verstehen, wie ich annehme, dass mir gegenüber versucht wird, zu verstehen. Allgemein lässt sich der Diskurs charakterisieren, Zitat, als durch Argumentation gekennzeichnete Form der Kommunikation, in der problematisch gewordene Geltungsansprüche zum Thema gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht werden. Zitat Ende. Worum es den Teilnehmern in einem solchen rationalen Diskurs geht, ist also der Versuch, Gründe zu suchen sowie Begründungen auszutauschen, in einer Weise, durch die es im Laufe der Prozedur dann allen gelingen kann, zu einer gemeinsamen Überzeugung hinsichtlich der Grundlagen des Kommunizierens zu gelangen. Gemeinsam in dem strikten Sinne, dass ein am Ende gefundenes Ergebnis über die Art und Weise, wie die differenten Sichtweisen auf etwas dann doch auch wieder geteilt werden können von allen, entsteht. Zitat: Der Ausgang eines Diskurses kann weder durch logischen noch durch empirischen Zwang allein entschieden werden, sondern nur durch die Kraft des besseren Arguments. Diese Kraft nennen wir rationale Motivation. Zitat Ende. Idealerweise führen solche rationalen Diskurse, die natürlich in der kommunikativen Einstellung, also sozusagen in der vollen Breite der kommunikativen Orientierung geführt werden müssen, nur wenn sie so geführt werden, können sie diese Art von Rationalität entfalten und auch diese Art von Zusammenführung der Perspektiven mit sich bringen. Idealerweise führen solche rationalen Diskurse zu einem Konsens. Also, das beinhaltet ja der Begriff Konsens, zu einer vollständigen Übereinstimmung. Gleichwohl wissen wir, und das räumt Habermas ein, dass ein solches abschließendes Einvernehmen in der Realität oft verfehlt wird. Habermas behauptet also nicht, dass rationale Diskurse tatsächlich immer zu einem Konsens führen. Das wäre eine ziemlich blauäugige Behauptung, die sich auch sofort widerlegen ließe. Wo man hinguckt, ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also vielleicht bemüht man sich drum, aber man landet eben dann doch in irgendwelchen, letztlich in Dissensen und auch in Argumentationsformen, die keineswegs diesen rein kommunikationsorientierten Stil verkörpern. Das ist aber, also so blauäugig ist Habermas nicht. Das Argument ist raffinierter angelegt. Für ihn ist entscheidend die Idee, das Ideal eines solchen rationalen Diskurses mit seiner ungeschmälerten Konsensorientierung, dieses Ideal bleibt erhalten. Und auf das Ideal kommt es an. Es gibt, das ist für Habermas das Entscheidende, es gibt eine Form der Kommunikation, der die Zielrichtung auf Verständigung der Form nach, also in der Frage, wie kommuniziert wird, innewohnt. Und dadurch, dass es das gibt, kann man es auch anstreben und sollte es auch anstreben. Der Diskurs untersteht dem Prinzip der Ermöglichung eines solchen Konsenses und eben das macht seine Leistungsfähigkeit aus. Die Verfahrensregeln einer freien und vernunftorientierten Auseinandersetzung, kommunikativ vernünftig orientierten Auseinandersetzung, müssen sich folglich aus dem idealtypischen Ziel einer ernsthaften Konsenssuche ergeben. So können wir den Grundgedanken der Diskurstheorie von Habermas zusammenfassen. Konkret bestimmt Habermas die Form des rationalen Diskurses mittels der Modellkonstruktion einer idealen Sprechsituation. Also, wie sieht so ein Diskurs aus? Er postuliert das nicht nur einfach, es gibt sowas und das hat diesen Namen, sondern er arbeitet die Frage, wie modelliert man denn so eine ideale Sprechsituation ziemlich detailgetreu aus. Ich kürze das jetzt hier in der Darstellung sehr ab. Also wer Lust hat, das nachzulesen, sei auf die Theorie des kommunikativen Handelns verwiesen und auch weitere Aufsätze. Grob gesagt kann man sagen, man setzt sich zusammen. Die strittigen Ansprüche werden untergleichen, ohne Zeitdruck, ohne Zwang thematisiert. Sie werden im Austausch von Argumenten durch sozusagen Perspektiven angereichert und diese Ansprüche werden mit Gründen verknüpft, die eingelöst oder kritisiert werden können. Es wird also im Rückgriff auf Gründe argumentiert in diesem Gespräch. Während eines solchen Diskurses erkennen sich alle Beteiligten gegenseitig als gleichberechtigte und kompetente Beteiligte an. Alle Interessierten, in theoretischen Fragen sind das die Beobachter, in praktischen Fragen sind es Betroffene. Alle Interessierten werden beteiligt, ein weiteres wichtiges Kriterium. Und die Verbesserungsfähigkeit rationaler Äußerungen ist von vornherein zugestanden. Das heißt, alle Beteiligten sind prinzipiell zum Lernen bereit. Auch das gehört zu den Geltungsansprüchen und wird gegenseitig anerkannt. Niemand wird ausgelacht oder aus dem Raum geschickt, wenn er von seiner vorher getätigten Äußerung ein Stück abweicht, nachdem er das Argument eines anderen gehört hat. Es ist auch keine selbstverständliche Voraussetzung. Also Lernbereitschaft ist eine weitere dieser formalen Merkmale dieser idealen Sprechsituation. Des Weiteren folgt aus diesem Arrangement, nur wo jede systematische Verzerrung von Kommunikation ausgeschlossen ist, kann dieser, wie Habermas das nennt, zwanglose Zwang des besseren Arguments sich wirklich entfalten. Das heißt, Diskurse müssen tatsächlich repressionsfrei stattfinden oder jedenfalls so repressionsfrei wie möglich. Das bedeutet, dass nicht nur klar ist, dass die Diskursteilnehmer nicht irgendwie aufeinander losgehen oder was in der Art sich nicht gegenseitig bedrohen, sondern dass eben auch die Situation insgesamt, in der dieser Diskurs stattfindet, nicht ihrerseits noch unter Druck steht, unter einem bestimmten Zeitdruck, hatte ich schon genannt, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten von Zwangslage, die würden alle zu einer systematischen Verzerrung führen, nach Habermas. Das ungehinderte, chancengleiche Kommunizieren auf der Basis wechselseitiger Anerkennung aller kann nicht unter Druck oder dominiert durch einseitige Handlungsimperative erfolgen. Das heißt, auch die rein instrumentelle Orientierung ist ausgeschlossen. Es ist gefordert, die ganze Breite. Wenn einer nur als Stratege in einen solchen Diskurs geht und sozusagen nur als Interessenmaximierer oder im Verfolgen irgendeiner anderen strategischen Absicht operiert, dann ist auch diese Grundspielregel nicht erfüllt. Sie merken, diese Diskurstheorie ist keine Beschreibung dessen, wie Kommunikationssituationen tatsächlich ablaufen. Sie hat vielmehr Forderungscharakter. Sie ist eine Diskursethik. Gesprächspartner sollen sich kommunikativ einstellen, sie sollen die Regeln der rationalen Konsensorientierung befolgen. So gewendet wird aus der Theorie des kommunikativen Handelns, also aus der Analyse, wie es denn ist in unserer Gesellschaft, gleiten durchaus auch eine Art vernunftmoralisches Kommunikationsformenprogramm. Also eine Theorie, die nicht nur beschreibt, sondern sich bekennt zu einer bestimmten programmatischen Forderung. Das sagt Habermas selbst ausdrücklich. Er betont das immer wieder, seine Theorie sei nicht nur eine Beschreibung, sondern sie sei normativ gehaltvoll. Also das ist so die Wendung, die er oft verwendet. Das heißt, er positioniert sich ganz bewusst auf dieser Schwelle zwischen Beschreibung und sozusagen Sollensvorstellung, normative Orientierung. Der Diskurs lasse sich, so Habermas, als ein Verständigungsprozess begreifen, der seiner Form nach, das heißt allein aufgrund unvermeidlicher allgemeiner Argumentationsvoraussetzungen, alle Beteiligten zur idealen Rollenübernahme anhält. Ich lese den nochmal vor, den Satz, weil da haben wir genau diese Bewegung von Seinsbeschreibung, also der Diagnose, wie es ist, und der resultierenden Idee, dass daraus etwas folgt, was sein soll. Der Diskurs lässt sich begreifen als ein Verständigungsprozess, der seiner Form nach, das heißt allein aufgrund unvermeidlicher allgemeiner Argumentationsvoraussetzungen, das ist der beschreibende Teil, objektiv vorhanden gibt es unvermeidliche allgemeine Argumentationsvoraussetzungen, der aufgrund dieser unvermeidlichen allgemeinen Argumentationsvoraussetzungen alle Beteiligten zur idealen Rollenübernahme anhält. Rollenübernahme heißt hier, ist ein soziologischer Ausdruck, dass man diese Einstellung des kommunikativ orientierten, sozusagen idealtypischen Sprechers übernimmt, der zufolge man zum Beispiel nicht einfach nur als strategisch Handelnder operiert. Das Ideal des Diskurses hält an. Vernunft im Sinne von konsensorientiert, also vernunftorientiert im Sinne von konsensorientiert zu argumentieren. Hier sehen Sie deutlich den Keimpunkt jener ethischen Ausprägung, dieser Diskurstheorie oder vielleicht auch den Keimpunkt eines gewissen pädagogischen Charakters oder sagen wir propädeutischen Charakters bezogen auf soziale Rationalität. Zum dritten Punkt, zum Recht nämlich jetzt endlich. Schon in der Theorie des kommunikativen Handelns geht Habermas auf das Recht kurz ein. Er zählt es hier in diesem Buch von 1981 noch gut marxistisch zu den schlechten, den nämlich systemischen Herrschaftsformen der Moderne. Sie erinnern sich an Marx, das passt zu Marx' Diagnose. Die Entwicklung zum sozialen und demokratischen Rechtsstaat sei zu verstehen, so schreibt Habermas, als Konstitutionalisierung eines in der Klassenstruktur verankerten sozialen Gewaltverhältnisses. Eine in Schüben verlaufende Verrechtlichung kommunikativ strukturierter Handlungsbereiche treibe die Kolonialisierung der Lebenswelt voran, schreibt er weiter, wobei allerdings ein ganz der Systemseite der Gesellschaft zugeschlagenes, insofern sozusagen schlechtes, politisch verdächtiges Mediumrecht, positiviertes Recht, durchaus ein Stück weit aufgewogen wird, sofern es auch so etwas gibt, Habermas nennt das ein Recht als Institution. Es gibt also im Recht auch etwas, das einen Rest von Lebensweltbezug enthält und damit gewisse freiheitsverbürgende Eigenschaften. Aber generell gehört das Recht also in den Bereich der Systeme, die die Kolonisierung der Lebenswelt vorantreiben. Kurzes Zitat zu diesen zwei Seiten des Rechts, wo aber eindeutig ist, eigentlich ist diese systemische Seite die entscheidende und die dominante in der modernen Gesellschaft. Habermas: Das als Steuerungsmedium verwendete Recht ist von der Begründungsproblematik entlastet und allein über formell korrekte Verfahren mit dem inhaltlich legitimationsbedürftigen Rechtskorpus verbunden. Die Rechtsinstitutionen gehören hingegen zur gesellschaftlichen Komponente der Lebenswelt. Wir dürfen annehmen, dass mit diesem Zitat, mit dem als Steuerungsmedium verwendeten Recht, das Recht gemeint ist, was im System der politischen Administration zum Beispiel verwendet wird. Also grob gesagt Verwaltung, Bürokratie, Systemseite der Gesellschaft. Und mit diesen Institutionen eher so etwas wie so naturrechtlich gedachte Reste. Eben, er ordnet sie ausdrücklich der Lebenswelt zu, also Bürgerrechte vielleicht und vielleicht auch Familie, Ehe, Vereine, also das, was bei Hegel die Kooperationen waren. Habermas hat nun diese frühe, im Wesentlichen gegen das positivistische Recht gerichtete Sichtweise nicht weiter beibehalten. Er hat erstens auf den Begriff der Institution verzichtet, der ja zumindest für die eine Seite so ein bisschen mit im Spiel gewesen ist, und zweitens verzichtet er auch auf diese politische Skepsis gegen die Verfahren und gegen das voll positivierte Recht. Für Faktizität und Geltung, das Rechtsbuch von 1993, also über ein Jahrzehnt später, ist in dieser Hinsicht also alles anders geworden. Nun gehört nämlich das moderne positivierte Recht, und zwar auch und gerade die Frage der Verfahren, und nun gehört auch das untrennbar mit dem modernen positivierten Recht verschmolzene Ganze der moderne Rechtsstaat zu denjenigen Errungenschaften der Moderne, die kommunikatives Handeln nicht zerstören, sondern sichern. Zumindest archetypisch, das ist nun Habermas Perspektive, beinhaltet ja das Recht, etwa in der Wechselseitigkeit des Vertrages, bereits eine Struktur wechselseitiger Anerkennung. Und damit trägt das Recht der Form nach durchaus den Verweis auf die Form der Kommunikation in sich. Von daher kann das Recht und sollte das Recht auch, das ist der zentrale Gedanke dieses Buches Faktizität und Geltung, ein Medium sein, in dem systemische und lebensweltliche Rationalität sich ineinander übersetzen lassen. Das Recht hat aus dieser Perspektive nun nicht nur seinen Ort auf der Seite der Systeme, und es ist auch nicht so etwas Zwittriges, hauptsächlich in den Systemen, ein bisschen in der Lebenswelt, sondern es hat nun eine echte vermittelnde Zwischenstellung zwischen Lebenswelt und der Rationalität der Systeme. Wenn ich jetzt kurz skizziere, wie Habermas seine Überlegungen zum Recht in seine Diskursethik einpasst, muss ich ein wenig in die logischen Details des diskursethischen Modells hineingehen. Wer schon etwas von Diskursethik weiß, gelesen hat, kann auf diese Weise sehen, wie das Recht an das Habermasche diskursethische Modell sozusagen angeflanscht wird, beziehungsweise wie es darin verortet ist. Wer noch nie mit Habermas zu tun hatte, findet die Formulierungen, die dazu gehören, wahrscheinlich jetzt tendenziell etwas verwirrend, weil ich das jetzt nicht ausführlich darstellen kann. Mein Vorschlag, halten Sie diese Verwirrung aus. Ist nicht so schlimm. Die Einzelheiten können Sie nachlesen. Faktizität und Geltung ist ein ganz gut nachlesbares Buch, also gut lesbares Buch. Auch sehr ausführlich in seinen Auseinandersetzungen mit anderen Autoren. Für uns hier kommt es letztlich auf die Grundbewegung an, die hoffentlich auch erkennbar ist, wenn man jetzt die Bausteine der Habermasschen Diskursmodellierung nicht so komplett schnell verankern und hantieren kann. Also ich nenne das kurz, und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, können dann vielleicht das mit dem, was sie bereits wissen, verknüpfen. Die anderen Geduld bewahren, wir kriegen das trotzdem sortiert, auch wenn da jetzt ein paar technische Ausdrücke fallen, denn Habermas Theorie ist relativ anspruchsvoll, sage ich mal vorsichtig, was auch also das Vokabular angeht. Er prägt etliche eigene Ausdrücke, das ist also eigentlich eine recht esoterische Sprache, nicht unbedingt eine Alltagssprache, sagen wir so. Die beiden normenlogischen Komponenten, auf welche die Habermasche Variante der Diskursethik sich stützt, sind zum einen der Universalisierungsgrundsatz U. Habermas kürzt das so ab, so ein bisschen in sprachlogischer Manier. Dieser Universalisierungsgrundsatz U, das ist das in praktischen Diskursen als Argumentationsregel funktionierende sogenannte Moralprinzip. Es heißt, bei gültigen Normen müssen Ergebnisse und Nebenfolgen, die sich voraussichtlich aus einer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung von Interessen eines jeden ergeben, von allen zwanglos akzeptiert werden können. Zu diesem Prinzip U kommt zum anderen als ethischer Grundsatz, der sich auf den sogenannten Universalpragmatismus, also auf den universalpragmatischen Sachverhalt stützt, also in letzter Instanz auf die Struktur des kommunikativen Handelns, die ich vorhin erläutert habe. Es kommt dazu dieser ethische Grundsatz, das Diskursprinzip D, also U und D. Dieses Diskursprinzip besagt, gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle Betroffenen bzw. alle möglicherweise betroffenen Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Ich schreibe es jetzt nicht auf und ich gehe auch nicht weiter darauf ein. Sie merken vielleicht den Formulierungen so ein bisschen an, dieses U und dieses D. Das Ganze ist etwas an die kantische Konstruktion des kategorischen Imperativs angelehnt. Eines Imperativs, der sich aber auch sozusagen auf das Wie des Kommunizierens jetzt mit erstrecken soll. Ohne auf Einzelheiten näher einzugehen, ist die Konsequenz der durch das Moralprinzip und das Diskursprinzip aufgestellten Ethik erkennbar folgende. Es entsteht eine deontische Ethik, also eine Pflichtenethik, die alle inhaltlichen Fragen von Diskursen, realen Diskursen oder idealen Diskursen, diesen Diskursen überlässt, aber dafür die Form des rationalen Diskurses festlegt. Hält man sich an die Form des Diskurses, so kann man inhaltliche Fragen dem Verlauf des Diskurses überlassen, indem sich ja dann, das ist die Pointe der Sache, sofern die Bedingungen der freien Kommunikation gegeben sind und alle Teilnehmer auch in kommunikativer Orientierung sich engagieren, dann ja ein Maximum an Vernunft herausstellen wird. Man kann also mit diesem Baustein, Moralprinzip, Diskursprinzip, inhaltliche Fragen einer rationalen Lösung zuführen, indem man sie mittels dieser Form, die in diesen Prinzipien festgeschrieben ist, prozeduralisiert, die Auseinandersetzung über diese inhaltlichen Fragen. Im Hinblick auf das Recht ist nun vor allem eines an dieser Konstruktion des rationalen Diskurses bedeutsam. Es ist nämlich so, dass Habermas in Faktizität und Geltung dem Recht eine eigenständige Diskursspielregel zuordnet. Der Universalisierungsgrundsatz der Moralbegründungsdiskurse, dieses U-Prinzip, gilt für das Recht nicht. Die Rolle des Moralprinzips übernimmt im Kontext des Rechts vielmehr ein sogenanntes, und das führt Habermas jetzt neu ein zu diesem Zweck, ein sogenanntes Demokratieprinzip. Dieses Demokratieprinzip ist nicht universalisierbar. Sprich, hier macht man nicht in dieser quasi kantischen Formulierung eine Verallgemeinerungsprobe, sondern man akzeptiert einfach, dass eine Rechtsnorm demokratisch zustande gekommen ist und daher rational sein muss. Es wird also auch in rationalen Diskursen, wenn sie sich um das Recht drehen, nicht mehr die Rationalität der Norm geprüft. Darüber gibt es keinen eigenen Diskurs zwischen den Teilnehmern, sondern da gilt das Demokratieprinzip, das kann man unterstellen. Die Rechtsvernunft ist also ganz ähnlich wie bei Kant, nur haben wir hier bei Habermas eben einen anderen Hintergrund, diese kommunikative Beschaffenheit von Vernunft. Die Rechtsvernunft ist also von der Vernunft der Moral klar unterschieden. Das Diskursprinzip verweist im Falle des Rechts nicht auf ein gemeinsames moralisches Übereinkommen, sondern auf Verfahrensrationalität, auf institutionelle Formen, in denen die neutrale Regel oder der neutrale Dritte entscheidet. Laut Faktizität und Geltung gibt es durch diese Unterscheidung von Moral und Recht, diskurstheoretisch gesehen, jetzt nicht mehr nur einen Typus des praktischen Diskurses, sondern es verzweigen sich die vom Diskursprinzip vorausgesetzten rationalen Diskurse einerseits in moralische Argumentationen, andererseits in politische und juridische Diskurse, die rechtsförmig institutionalisiert sind. Über rationale Verfahren, so kann man das vielleicht etwas einfacher ausdrücken, über rationale Verfahren müssen also nicht mehr erst Konsense hergestellt werden, sondern sie sind gleichsam bereits als eine dem Diskursprinzip genügende, fertige kommunikative Rationalität institutionalisiert, sofern wir es mit Recht zu tun haben. Nehmen wir hier Abstand und machen einen Sprung nach rückwärts historisch gesehen, dann sehen wir hier tatsächlich eine durchaus der Rechtstheorie von Kant analoge Figur. Im Falle der Moral liegt die Vernunftautonomie in der Aufforderung zur Prüfung der Vernünftigkeit meiner Handlungsmaximen bei Kant. Bei Habermas heißt das im diskursethischen Fall, also im Falle der Prüfung unserer verschiedenen moralischen Einstellungen, liegt die Vernunftautonomie in der Aufforderung zur gemeinsamen Überprüfung unserer Maximen im rationalen Diskurs. Das wäre die Analogie, bezogen auf die Moral. Jetzt das Recht. Aus kantischer Perspektive, im Falle des Rechts, ist es das Gesetz, das rechtmäßig zustande kam, dass wir bereits ohne noch die Freiheit zur subjektiven Prüfung zu haben, als vernünftig hinnehmen sollen. Denn die Freiheit als mit der Freiheit der anderen vereinbar ist in die Form des Gesetzes bei Kant bereits hineindefiniert. Sie erinnern sich. Bei Habermas ist das nun in gewisser Weise auch ähnlich. Das Demokratieprinzip gilt. Und das heißt, der demokratische Rechtsstaat macht es überflüssig, rationale Diskurse über die Vernunft eines rechtsförmigen Satzes erst noch stattfinden zu lassen, denn diese Vernunft kann unterstellt werden. Kann nicht nur, sondern muss unterstellt werden. Die Rationalität des Diskurses ist also in die rechtsstaatliche Demokratie oder in das Recht der Demokratien gleichsam immer schon eingebaut. Damit wären wir eigentlich beim zentralen Punkt, den man, Sie merken das, in gewisser Weise auch ohne diesen etwas komplizierten Weg über die Diskursethik mit dem U und dem D und so weiter beschreiben kann. Habermas bindet die Idee der Verfahrensrationalität eng an die Idee des vernünftigen Gesetzes, und zwar genauer an den demokratischen Rechtsstaat, wobei die Betonung auf dem Wort demokratisch liegen muss, weil das Entscheidende an dem Rechtsstaat ja jetzt nicht nur ist, dass er Gesetze erlassen kann, das wäre es für Kant noch gewesen, sondern für Habermas eben das Entscheidende ist, sofern der Rechtsstaat demokratisch ist, sind die Diskursbedingungen erfüllt worden bei der Beschließung der Gesetze und auch im Umgang, in der Ausübung der Gesetze, ist dieses Prinzip der kommunikativen Rationalität quasi durch Verfahren gesichert immer schon mitrealisiert. Wir kommen hier mit dieser Perspektive ein Stück weit wieder in ein typisch vernunftrechtliches Dilemma, das wir schon kennen, von Kant gerade schon kennen, denn hier ist von einem prinzipiellen, sozusagen einem auf dem Papier existierenden Rechtsstaat die Rede, sofern hier von der theoretisch realisierten, der prinzipiellen Diskursgerechtigkeit die Rede ist, die quasi durch das Format der Verfahrensrationalität, die im Recht drinsteckt, schon garantiert ist. Man könnte ja fragen, reicht denn dieses prinzipielle Ableiten? Müsste nicht der reale Rechtsstaat befragt werden, müssen nicht die tatsächlichen Verhältnisse den Bedingungen der kommunikativen Rationalität entsprechen? Habermas würde antworten, ja, im Grunde müsste beides erfüllt sein. Wir befinden uns hier wieder in so einer Zwischenstellung zwischen dem Prinzipiellen und dem Empirischen. Einerseits bezeichnet Habermas den Rechtsstaat als eine, wie es emphatisch heißt, als eine überschießende Idee. Also eine, wie der Diskurs selbst, eine Idee, die eine Orientierungsgröße ist, die real möglicherweise gar nicht erreichbar ist oder nur sehr schwer erreichbar, die aber genau als diese Idee wichtig ist, hochgehalten werden muss und auch Wirkung zeitigt. Demnach wäre der Rechtsstaat, dem Diskurs ähnlich, ein idealer Ort. Ein idealer Ort der gelungenen Verschränkung der beiden komplementären Bereiche Recht und Moral. Mittel des positiven Rechts sorgen dafür, Argumentationslasten zu verteilen und Begründungswege zu institutionalisieren, die zu moralischen Argumentationen hin geöffnet sind. Und zugleich wandert eine Moral rein prozeduraler Natur ins positive Recht hinein, ohne darin aufzugehen. Die Diskursforderungen wären also in sublimierter Form gleichsam als Verfahren der Begründung möglicher Norminhalte prinzipiell ins Recht unseres Rechtsstaats eingebaut. Andererseits ist es aber auch deutlich, dass Verfahrensrecht und prozedurale Moral sich vor diesem prinzipiellen Hintergrund gegenseitig nur in einem ausbalancierten Verhältnis befinden können, gegenseitig kontrollieren, das eine das andere realisieren kann, wenn als wesentliches, entscheidendes Moment Politik hinzukommt. Und damit hätten wir sozusagen die andere Seite dieser Konzeption von demokratischer Rechtsstaatlichkeit als integraler Bestandteil einer Normentheorie oder einer Rechtstheorie. Als drittes Element ist Politik im Grunde immer mitgedacht und muss mitgedacht werden. Die Vernunft kommt bei Habermas nicht, wie bei Kant, gleichsam aus sich selbst heraus, von allein zum Zuge. Habermas spricht davon, dass die sogenannte postkonventionelle, also die moderne Moral, die parlamentarisch gelenkte Politik und das positive Recht gleich ursprünglich entstanden seien und dass das kein Zufall sei, dass positives Recht nur entstehen konnte, sofern auch parlamentarische Politik entstanden ist, parallel. Zitat: Autonomie erwirbt ein Rechtssystem nicht für sich alleine. Autonom ist es nur in dem Maße, wie die für Gesetzgebung und Rechtsprechung institutionalisierten Verfahren unparteiliche Urteils- und Willensbildung garantieren und auf diesem Wege einer ethischen Verfahrensrationalität gleichermaßen in Politik und Recht Eingang verschaffen. Nochmal. Autonomie erwirbt ein Rechtssystem nicht für sich alleine. Autonom ist es nur in dem Maße, wie die für Gesetzgebung und Rechtsprechung institutionalisierten Verfahren, das, worin sozusagen die Diskursregeln schon stecken, unparteiliche Urteils- und Willensbildung garantieren und auf diesem Wege einer ethischen Verfahrensrationalität, die wird vom Recht hineintransportiert in die Systeme, gleichermaßen in Politik und Recht Eingang verschaffen. Also die ethische Verfahrensrationalität, die relative Rationalität wird vom Recht tatsächlich hineintransportiert in diese formalisierten Felder der Gesellschaft. Aber das ist nur möglich, sofern das gleichermaßen in die Politik als auch in das Rechtssystem im engeren Sinne hinein wirkt. Dies wäre noch einmal eine Variation dieses prinzipiellen Grundgedankens. Legalität kann Legitimität allein aus einer moralisch gehaltvollen Verfahrensrationalität schöpfen. In Faktizität und Geltung setzt Habermas neben dieser im weiteren Sinne ja prinzipiellen Argumentation, aber auch noch anders an, nämlich auf der Ebene der konkreten Beschaffenheit rechtsstaatlich moderierter Einrichtungen der gewaltenteilenden Demokratien. Das heißt, er sieht dieses Problem, dass man auch über konkrete Umsetzungen reden muss und nicht einfach nur prinzipiell sozusagen eine Großtheorie des Rechtsstaats anbieten kann, wie er prinzipiell als Idealtyp funktionieren sollte. Habermas beschreibt verschiedene historisch gewachsene solcher Verfahren, die aus seiner Sicht diese kommunikative Rationalität enthalten und quasi rechtlich organisieren. Etwa die parlamentarischen Formen der Gesetzgebung, das Verfahren allgemeiner und freier Wahlen oder auch die Grundrechtskataloge moderner Verfassungen. Für die Idee des Rechtsstaates bildet letztlich, Sie haben das jetzt aus den Zitaten auch herausgehört, der Verfahrensgesichtspunkt, das Gelenkstück, das von der normativen Überlegung ausgehend dann auch hineinführen kann in die empirische Frage nach demokratischen Realitäten, also nach dem Rechtsstaat mit seinen konkreten Institutionen und rechtlichen Bestimmungen. Die Frage ist, gibt es Verfahrensregeln, die dieser kommunikativen Rationalität Raum geben und Geltung verschaffen? Betrachten wir noch einmal Habermas' These von der Kluft zwischen dem modernen entkoppelten System Wirtschaft und Verwaltung einerseits und der Lebenswelt andererseits. Das Recht bildet dann, wie schon erwähnt, ein Medium zwischen diesen beiden, vielleicht sogar das demokratietheoretisch entscheidende Medium, das diese entkoppelten Sphären verbinden kann und im Wege der Verfahrensrationalität auch Vernunft in die systemisch organisierten Sphären hineintragen kann. Habermas spricht neben der Verwendung dieses Begriffs Medium auch von einem Transmissionsriemen, den das Recht hier verkörpert. Damit mobilisiert er das Bild einer Art Kraftübertragung zwischen Systemen und Lebenswelt. Aber Transmissionsriemen, das sind diese Laufriemen, die also so über Räder hinweg mit Umlenkung Kräfte übertragen können, sind auch ja, sozusagen vielleicht ein Bild für die Idee der Verwandlung von roher Gewalt, auch instrumenteller Orientierung, in eine Macht im guten Sinne. Eine Macht, die Systeme legitimieren und tragen kann, was eben genau die Verfahrensrationalität des positivierten Rechts moderner Demokratien in besonderer Weise leisten könnte. Mit der Organisation des Rechtsstaats, so Habermas, wird das System der Rechte zu einer Verfassungsform ausdifferenziert, in der das Rechtsmedium als verstärkender Transformator der schwachen sozial-integrativen Stromstöße einer kommunikativ strukturierten Lebenswelt wirksam werden kann. Nochmal so ein Bild. Also jetzt nicht Missionsriemen, sondern ein Transformator, der sozusagen die strukturell schwachen Impulse der Lebenswelt übersetzt in etwas, was sozusagen kräftiger auf die Systeme dann einwirken kann. Quellregion der kommunikativ erzeugten Macht wäre nach wie vor die Lebenswelt. Fabrikationsstätte der administrativen Macht, die gelungen übertragen wird durchs Rechtssystem, wäre das System. Die politische Macht im Rechtsstaat erscheint in diesem Bild als eine Art gegenläufige Dynamik in zwei Richtungen. Von der Lebenswelt her sichert das Recht eine Art prozedural verfasster Volkssouveränität mit Beteiligungsrechten, Diskussionsrechten, Institutionen egalitären Verhandelns und so weiter. Und von der Systemseite her ist der Bürger auch in Demokratien an die festen Formen etwa des Privatrechts oder auch des Verwaltungsrechts und erst recht an die Strafgesetze gebunden, die aber jeweils verweisen auf Verfahrensformen, in denen diese Reste von kommunikativer Rationalität sozusagen in geronnener Form drinstecken. In Faktizität und Geltung formt Habermas auf diese Weise ein Modell der inneren Gegenläufigkeit der Macht. Einem Machtcode, eingesetzt von oben oder von der Mitte her, in der Form des Gesetzes, begegnet eine Macht von unten oder aus der Peripherie als autorisierende Kraft, Macht, die dann diese Verfahrensrationalität inspiriert und speist. Für das gegenläufige Zusammenspiel dieser Machtaspekte wählt Habermas heute, also in seinen aktuellen Schriften, das Bild der wechselnden Aggregatzustände, nämlich das Bild von fest und flüssig. Kommunikativ verflüssigte Macht soll die administrative Macht des Staatsapparates an den Willen der Staatsbürger binden. Das Recht wiederum, dies folgt daraus für die Diskurstheorie des Rechtsstaats, lässt sich nicht nur als Brücke zwischen Lebenswelt und Systemen auffassen, sondern eben auch als ein solches Austauschmedium, das diese Fluiditäten schaffen kann oder wieder rückverflüssigen kann oder eben auch für Verfestigungen sorgt. Wie die Form Recht beschaffen ist, wie jene Verfahrensrationalität philosophisch näher zu beschreiben wäre, als Ideal, als ein logisches Prinzip, als eine Regel, als ein Technisierungsvorgang auf der Ebene des Handelns oder vielleicht sogar nur als eine Art mechanisches Schema, als eingespieltes Verhaltensmuster, das lässt Habermas allerdings offen. Insofern ist seine Theorie tatsächlich eher eine der politisch-philosophischen Wünschbarkeit und der Funktion der Rechtsvernunft sowie ihrer gesellschaftlichen Effekte und auch eine Theorie des Ortes der Verfahrensrechts im demokratischen Rechtsstaat, als dass Habermas tatsächlich eine Theorie der Rechtsform selbst geschaffen hätte. Und dazu jetzt noch in den letzten Minuten. Das eigentliche philosophische Schlüsselwort, wenn wir unsere Frage an Habermas nochmal neu stellen, unsere Frage nach dem, was es ist von Rechtsform, nach einer spezifisch die Leistung des Rechts als Rechts betreffenden Erklärung, Struktur, Theorie, wie auch immer, dann ist das eigentliche philosophische Schlüsselwort, das Habermas anbietet, dasjenige des Prozeduralen. Die diskurstheoretische Vorstellung von einer für das Recht charakteristischen Verfahrensrationalität beinhaltet ja erkennbar sozusagen diese letzte Pointe, die Idee einer prozeduralen Vernunft. Einer Vernunft, die in der Prozedur drinsteckt und gerade nicht auf der Ebene der Inhalte irgendwie angesiedelt wäre. Einer Vernunft, dieser prozeduralen Vernunft, die nicht die Vernunft wäre, die sozusagen über die richtige Prozedur verfügt, sondern eine Vernunft, die gleichsam aus der Prozedur herauskommen kann, sofern die Prozedur diesen Ermöglichungscharakter hinsichtlich der Vernunft hat. Eine solche Annahme eines Vernunfteffekts der Prozeduralisierung steckt in der Idee des Diskurses. Sie steckt aber auch in der Habermaschen Interpretation des Rechtsstaates als letztlich Verfahrensarchitektur und als über den Weg der Verfahren kommunikativ sozusagen gepolter politischer Einheit. Eine prozedurale Vernunft leistet also bei Habermas letztlich das Entscheidende, die Überwindung der Trennung zwischen Sein und Sollen, zwischen faktischen Gegensatz und normativen Anspruch, durch Gegensätze, Konflikte, wie auch immer, zu überbrücken, oder auch die Trennung zwischen Faktizität und Geltung. So heißt das Buch von Habermas, und wir finden im Grunde unsere Frage nach Sein und Sollen in etwas anders gefasstem Vokabular in diesem Buchtitel auch wieder: Faktizität und Geltung. Das Prozedurale ist also die eigentliche Zone, in der diese spezifische Rechtsförmigkeit, sofern sie auch zugleich als Vernunftform gedacht werden muss, mit Habermas stecken würde. Was freilich wäre diese prozedurale Form? Und auf welche Weise leisten tatsächlich rechtliche Verfahren jene Verfahrensrationalität, die auf kommunikative Vernunft verweist und für welche wiederum nur die Rechtsform als Form sorgen kann? Das ist eine schwierige Frage, die schon die Diskursethik nur durch komplizierte sprachpragmatische Annahmen über unausgesprochene Geltungsansprüche im Inneren unseres Kommunizierens beantworten konnte. Ist freilich das Argumentieren selbst bereits eine Prozedur? Eine Prozedur in dem Sinne, dass wir dem Argumentieren schon ansehen könnten, was die Rechtsform eigentlich dann ausmacht, als Verfahren. Man muss sagen, nein. Das Argumentieren selbst in moralischen Kontexten ist zunächst mal ja nicht unbedingt rechtsförmig, sondern eben in irgendeiner Weise verfasst. Und wenn man überhaupt sagen würde, das Prozedurale ist hier erkennbar, dann doch wohl nur in den Verfahrensregeln. Und das ist tatsächlich die dem Diskursgedanken im Grunde nicht wirklich nahestehende Habermasche Idee des Rechts. Das Verfahrensrecht ist sozusagen die Inkarnation dessen, was die Rechtsform ausmacht. Und das Verfahrensrecht ist als jenes vernunftfähige Recht, das Verfahrensrationalität bietet, deshalb vernünftig, weil es reflexiv das Recht durch ein partiell ergebnisoffenes Metarecht bindet, durch ein Recht, das nun das Wie bestimmt und nicht das Was. Wir hätten also eine Idee einer besonderen Rationalitätsform, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie sich nur aufs Wie der Rechtsherstellung oder aufs Wie der Rechtsanwendung bezieht und nicht mehr aufs Was. Das Verfahrensrecht spielt insofern tatsächlich, wenn wir so wollen, mit dieser Erstreckung ins Offene, mit dieser Beschränkung nur aufs Wie, die Rolle von so etwas wie einem Kreditgeber der Vernunft in der Zeit. Denn herauskommen soll ja dann sozusagen die materiell vernünftige, das materiell vernünftige Ergebnis, der Konsens oder was immer. Wieso nun freilich in der Prozedur, in der Regulierung des Wie, eine Vernunftorientierung oder auch nur eine Kommunikationsorientierung freigesetzt wird, kann Habermas letztlich nur durch die Auswahl seiner Beispiele begründen. Zweifellos ließen sich nämlich auch krass für Ungleichheit, für Redeverbote oder für Verdrehungen etc. sorgende Verfahrensregeln denken. Etwa auch als Regeln für Gesetzgebungsgremien oder Gerichtsverfahren etc. Wenn wir voll positiviertes Recht unterstellen, könnte ja alles Mögliche in Regeln gefasst sein und als Verfahren postuliert werden. Eben daher steckt in dem Theorem der Verfahrensrationalität im Postulat des inneren Zusammenhangs zwischen Prozeduralisierung und Kommunikations- bzw. Vernunftorientierung letztlich wieder diese politische Voraussetzung, die Habermas macht. Die politische Voraussetzung, die durch die Rückbindung an den demokratischen Rechtsstaat und damit auch an bestimmte Verfahren und nicht andere Verfahren geleistet wird. Habermas Rechtstheorie, könnte man sagen, gilt nicht nur bloß für das moderne vollpositivierte Recht. Sie gilt vielmehr bloß für den erwiesenermaßen durch Politik und nicht allein durch Recht gesicherten demokratischen Rechtsstaat, in dem bestimmte Verfahren vor anderen Verfahren präferiert werden. Insbesondere erscheint, auch das ist wieder recht ähnlich wie bei Kant, nur das Gute, nämlich das im Sinne von Autonomie und Freiheit und so weiter und Diskurs, vernünftige Recht tatsächlich als Recht. Unvernünftige Unfreiheit organisierendes Recht gibt es entweder nicht Oder es wäre schon der Form nach kein Recht. Das wäre aber eine Unterscheidung, sozusagen, die rein auf definitorischen Gründen beruht und insofern uns eigentlich kein positives Unterscheidungskriterium in die Hand gibt, durch das wir es der Rechtsform ansehen könnten, ob sie Rechtsform ist oder nicht. Lassen wir es zunächst dabei. Sie merken, dass Habermas Rechtstheorie als Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, so heißt ja auch der Untertitel bereits, sehr geschickt die sprachhandlungsbezogene, kommunikationsorientierte Vernunftvorstellung und diesen Blick auf die Verfahrensorientierung des modernen positivierten Rechts zusammenbindet. Einerseits handelt es sich um eine Theorie des voll positivierten Rechts, andererseits landen wir aber doch in der Nähe jenes vernunftlogischen und freiheitslogischen und letztlich auch etwas abgehobenen Vernunftrechts von Kant, an das wir uns erinnern. Aber Habermas bringt etwas Neues hinein. Er setzt nicht einfach die Gesetze des Staates als letzte Vernunftgaranten, sondern den demokratischen Rechtsstaat mit seinen konkreten Merkmalen und insbesondere mit seinem Zug, das in ihm an vielen Stellen diskutiert werden darf, und auch diese Diskursförmigkeit, einschließlich der Konsense über die politische Wünschbarkeit dieser Diskursförmigkeit, sich im demokratischen Recht an vielen Stellen widerspiegelt, bis hinein in die Verfassung. Die Zwischenstellung der Rechtsform wird also mit Kant klar entworfen. Letztlich überspannt allerdings dieser Begriff des Verfahrens oder dieser Gedanke der Prozeduralisierung eine Kluft, die philosophisch nicht wirklich ganz geschlossen ist. Insofern ähnelt letztlich auch Habermas Arbeit mit dem Verfahrensbegriff und der Prozeduralisierung durchaus der Arbeit der Rechtstheoretiker mit dem Institutionenbegriff und dem Motiv der Institutionalisierung, das ja auch im Grunde nur wieder durch Verweis auf historisch gewachsene Falltypen oder dergleichen beantwortet werden konnte. Faktizität und Geltung seien die zwei Seiten des modernen Rechts, nämlich die zwei Seiten moderner Rechtsverfahren, resümiert Habermas in seinem Ansatz. Durch seine Form der Verbindung von Rechtsform und demokratischen Verfahren schimmert aber dieser Dualismus von Faktizität und Geltung nach wie vor auch wieder hindurch. Soweit für heute. Ganz kurz die Zusammenfassung noch. Erstens, die Rechtstheorie von Jürgen Habermas vereinigt Züge einer Gesellschaftstheorie, einer Sprach- oder Kommunikationsphilosophie, einer Ethik des rationalen Diskurses, einer Theorie der Verfahrensform und einer Demokratietheorie in sich. Der Begriff des Rechts als Medium wäre eine erste exemplarische Grundvorstellung, mit der Habermas das Recht in seine bisherige, frühere Theoriebildung integriert, Medium zwischen Lebenswelt und System. Gesellschaftstheoretisch gesehen, zweitens, vermittelt das Recht zwischen den Systemen und der Lebenswelt. Systemische Machtausübung von oben und lebensweltliche Macht von unten, letzteres die demokratisch legitimierende Macht, werden durch das Medium Recht, durch das Recht als Umschlagstelle, als Verstärker, als Transmissionsriemen etc. vermittelt. Drittens, von der Diskursethik lässt sich das Recht diskurstheoretisch unterscheiden, sofern die Universalisierungen, die das Recht vornimmt, gerade nicht, wie bei den praktischen Diskursen über moralische und ethische Grundfragen, zur Diskussion gestellt sind. Für Rechtsfragen gilt vielmehr das Demokratieprinzip, wie Habermas das nennt. Das Recht trägt nämlich gleichsam qua Form bereits die Bestimmungen eines rationalen Diskurses in sich. Daher ist auch vom diskurstheoretischen Standpunkt das Recht der Form nach vernünftig. Viertens, die Frage danach, was die Rechtsform denn nun ist oder auszeichnet, wie sie unterscheidbar wäre, wie sie und nur sie definiert werden könnte, beantwortet Habermas letztlich durch diesen Gedanken der Prozeduralisierung. Modernes Recht ist eben gerade nicht nur materielles Recht, Es ist vielmehr ein Recht, das sich auf das Wie von Recht und Rechtsfindung etc. anwendet. Und eben darin birgt die Form Recht auf einmalige Weise nicht nur nach Habermas in Bezug auf Verfahren, sondern eben auch die Ausrichtung auf eine Vernunft, auf Verfahrensrationalität. Fünftens, inwiefern Verfahrensrationalität eine ideale oder aber eine konkrete empirische Kategorie ist und inwiefern umgekehrt Verfahrensrationalität wiederum ein Merkmal wäre, mittels dessen man Recht von Nichtrecht der Form nach unterscheiden kann, lässt Habermas auf ähnliche Weise offen wie Kant die Frage nach der Freiheit als Formmerkmal des Rechts. Letztlich mündet bei Habermas hier die Rechtstheorie in ein politisches Postulat, in das Postulat der Demokratie. Seine Rechtstheorie ist also nur bis zu einem gewissen Grade eigentlich eine Theorie der Rechtsform. Sie ist letztlich eher eine Demokratietheorie, sofern sie Demokratie als zentrales politisches Merkmal im Hintergrund der Formrecht voraussetzt. Soweit für heute. Hat ja ein bisschen lang gedauert.